Zu dieser Sendung ein herzlich willkommen, sagt Gabi Fröhlich. In wenigen Tagen ist Heiligabend. Wir nähern uns dem Fest der Geburt Jesu in dieser kommenden Stunde mit der heiligen Edith Stein. Die bekannte Philosophin, Karmelitin und Märtyrerin hat uns in ihren zahlreichen Schriften auch einen Text über das Weihnachtsgeheimnis hinterlassen. Und diesen Text stellt uns nun Frau Dr. Vicky Ranf vor. Sie ist Hochschuldozentin am Institut für Cusanusforschung der Theologischen Fakultät und der Universität Trier. Herzlich willkommen, Frau Dr. Ranf.
Ja, grüß Gott, Frau Fröhlich, und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Edith Stein, das Weihnachtsgeheimnis, unter diesem Titel steht heute Ihr Vortrag. Frau Dr. Rand, wir hören Ihnen jetzt zunächst einmal zu.
Ja, danke schön, liebe Hörerinnen und Hörer. Nach einer doch philosophisch sehr komplexen Thematik im vergangenen Monat, als wir nämlich uns mit Teresa von Avila in der Sicht Edith Steins beschäftigt haben und gefragt haben, welche Auffassung vom Menschen in der philosophischen Sicht Edith Steins bei Teresa festzustellen ist, haben wir in diesem Monat doch ein leichter zugängliches Thema. Das Thema des Weihnachtsgeheimnisses, wie gerade in der Anmoderation von Frau Fröhlich schon benannt worden ist. Und diejenigen von Ihnen, die die Programmvorschau gehört haben, kurz vor 13 Uhr, haben schon ein kleines Zitat aus diesem Text hören können, wie ich zufällig mitbekommen habe, weil ich auf Sendung war. Dieser Text, der uns heute beschäftigen wird, ist ein Text, den Edith Stein als Vortrag geschrieben hat im Jahr 1931, beziehungsweise verfasst hat sie ihn in den Weihnachtstagen oder der Nachweihnachtszeit 1930 auf 1931. Und dieser Text ist von Edith Stein dazu gedacht, ihre Hörer des damaligen Vortrages gewissermaßen im Nachhinein noch auf das Weihnachtsgeheimnis vorzubereiten. Sie hat diesen Text nämlich verfasst für einen Vortrag am 13. Januar 1931, also mitten in der Weihnachtszeit gehalten. Sie schreibt diesen Text oder diesen Vortrag aus dem Kloster Beuron, in dem sie Weihnachten gefeiert hat 1930, wie das überhaupt ihre Eigenart war, dass sie in den Jahren nach ihrer Bekehrung, also etwa ab 1925, getauft ist sie ja am Neujahrstag 1922, dass sie 1925 beginnt, und diese Eigenart, wenn man das so nennen will, zu entwickeln, die Hochfeste der Kirche im Kloster zu verbringen. Denn sie stammte ja aus einer jüdischen Familie und da wurden die christlichen Feste natürlich nicht gefeiert. So sucht sie Anschluss an eine christliche Gemeinschaft, mit der sie jeweils die Hochfeste feiern kann. Und sie tut das bei den Benediktinern in Beuron. Und da hält sie sich auch Weihnachten und in der Weihnachtswoche, Weihnachtsoktav 1930 auf und schreibt dort diesen Vortrag über das Weihnachtsgeheimnis. Und aus Beuron schreibt sie an den veranstaltenden Pfarrer von St. Ludwig in Ludwigshafen, denn der Vortrag hat in Ludwigshafen stattgefunden. Sie schreibt da folgendermaßen: Sie werden aber begreifen, dass mir hier, will sagen in Beuron, kein anderes Thema einfallen wollte als das Weihnachtsgeheimnis selbst. Glauben Sie, dass es geht, einfach zu sagen, das Weihnachtsgeheimnis? Also sie hatte offensichtlich Zweifel, ob das ein angemessener Titel ist für einen Vortrag, wenn man einen so grundsätzlichen Titel formuliert, über das Weihnachtsgeheimnis sprechen zu wollen. Aber das war das Thema, was sie im Nachgang gewissermaßen zum Fest selbst immer noch ausgefüllt und beschäftigt hat. Und so hat sie für den katholischen Akademikerverband, der sie zu diesem Vortrag eingeladen hat, das Weihnachtsgeheimnis selbst zum Thema gemacht. Der vollständige Titel des Vortrages heißt aber nicht nur das Weihnachtsgeheimnis einfach hin, sondern der Titel hat dann noch einen Untertitel bekommen: Menschwerdung und Menschheit. Gemeint ist also die Menschwerdung Gottes in Christus an Weihnachten und die Menschheit, wie nämlich, das kann man in zweierlei Hinsicht deuten, die Menschennatur Christi sich in diesem Weihnachtsgeheimnis darstellt, oder Menschheit auf alle Menschen bezogen. Das wäre die zweite Deutungsmöglichkeit für den Untertitel, Menschheit, wie alle Menschen zu Christus und zu seiner Menschwerdung stehen oder stehen können. Sie hält also vor Akademikern diesen Vortrag, und das hat zur Folge, dass sie es sich gewissermaßen leisten kann, auch zwischendurch Latein zu sprechen. Natürlich nicht im Vortrag als solchen, aber so, dass sie Zitate aus der Liturgie unübersetzt einstreuen kann. Sie hat also lateinische Liturgiezitate in diesem Vortrag, die dann im Laufe des Vortrages auch übersetzt werden. Sie hat die unübersetzt stehen lassen. Zum einen, weil sie davon ausgehen konnte, dass Akademiker zumindest damals noch Latein konnten, oder zum anderen auch, dass die gewöhnliche Liturgiesprache damals ja noch Latein war, und selbst wer kein Latein zu übersetzen gelernt hatte, doch viele dieser Zitate vom Hören des gregorianischen Chorals etwa gekannt hat und wiedererkannt hat, wo diese Zitate hingehören. Nun aber möchte ich die Grundzüge dieses Vortrages Edith Steins zum Weihnachtsgeheimnis vorstellen und im einen oder anderen Teil auch erläutern. Sie hat also diesen Vortrag gehalten in der Mitte der weihnachtlichen Zeit, wie sie sagt, und zwar genauer genommen war das der 13. Januar 1931, zu einer Zeit, zu der die Weihnachtszeit etwa die Hälfte durchschritten hatte. Denn damals, das will sagen für uns heute vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil und vor der letzten Liturgiereform, ging ja die Weihnachtszeit bis zum 2. Februar, bis zum Fest der Darstellung des Herrn im Tempel oder wie man volkstümlich das Fest auch nannte und nennt, Mariä Lichtmess. Erst heute ist es ja so, dass mit dem Fest der Taufe des Herrn am Sonntag nach Epiphanie die Weihnachtszeit abgeschlossen wird. Das ist ungefähr rund um den 13. Januar. Wenn also Edith Stein diesen Vortrag heute halten würde, müsste sie sagen, wir stehen am Ende der weihnachtlichen Zeit oder kurz vor, kurz nach Ende. Aber damals war das nach der damaligen liturgischen Ordnung die Mitte der Weihnachtszeit. Und sie schreibt, manchen von uns ist es vielleicht allzu schnell vorbeigegangen. Das Fest hat nicht stillgestanden wie der Stern über der Krippe von Bethlehem. Und sie meint, manche sind vielleicht erschrocken und dass sie das Fest gar nicht fassen und ausschöpfen konnten, wie sie das vorhatten. Die Kirche aber hat im Einzelnen vorgesehen, dass es den Menschen so geht, dass das alles viel zu schnell geht, auch damals schon eine schnelllebige Zeit war. Und dafür hat die Kirche dadurch vorgesorgt, dass sie mit der Schwäche ihrer Kinder rechnet, die das gar nicht alles erfassen und ausschöpfen können, und deswegen eine ganze Reihe von Wochen für den Weihnachtsfestkreis vorgesehen hat. So lässt sich, meint Edith Stein, noch manches nachholen, was versäumt wurde. Und auch für heute wusste ich nichts Besseres, das ist das Heute des Vortragstages, wusste ich nichts Besseres, als dass wir ein wenig stille stehen und zurückblicken auf die letzten Wochen. Für uns heute heißt das, dass wir ja noch unmittelbar vor dem Beginn des Weihnachtsfestes stehen, dass wir jetzt in diesem Teil des Adventes, kurz vor Weihnachten, einen Moment, eine halbe, dreiviertel Stunde stillstehen, um uns besser vorzubereiten und deswegen vielleicht leichter als Edith Steins direkte Hörer erfassen können, was wir nicht versäumen wollen und was wir dann auch nicht nachholen müssen, weil wir vielleicht ein bisschen mehr fassen und ausschöpfen können, was das Weihnachtsfest uns in diesem Jahr 2015 zu sagen hat. Sie zitiert im Folgenden, beziehungsweise sie zitiert nicht, sondern schildert eher, wie in einem normalen Lebenslauf doch die vielen Beschäftigungen vor Weihnachten dazu tendieren, dass man sich nicht ausreichend konzentriert und sammelt auf das, was eigentlich der Festinhalt ist. Und sie schreibt, wenn die Tage kürzer und kürzer werden, wenn in Klammern in einem normalen Winter, die ersten Schneeflocken fallen, dann tauchen scheu und leise die ersten Weihnachtsgedanken auf. ein normaler Winter. Wir haben in diesem Jahr keinen normalen Winter nach diesem Maßstab. Aber auch wir bereiten uns auf Weihnachten vor, auch wenn diese äußerlichen Anzeichen fehlen. Und sie schreibt, selbst die Andersgläubigen und Ungläubigen, denen die Geschichte vom Kind zu Bethlehem nichts bedeutet, rüsten für das Fest und überlegen, wie sie ihren Freunden und ihrer Familie Freude machen können. Sie schreibt aber dann einige Zeit später, für den Christen, im Unterschied eben zu den Andersgläubigen und Ungläubigen, für den Christen wird besonders auch für den katholischen Christen es von Bedeutung sein, dass der Stern zur Krippe führt und zur Krippe mit dem Kind, das uns im Zentrum des Weihnachtsfestes steht und nicht alles andere, worauf sich viele Menschen auch um uns herum mehr vorbereiten. Das Kind in der Krippe, zu dem der Stern führt, ist im Zentrum dieses Festes. Wer mit der Kirche lebt, schreibt sie, dem rufen die Rorateglocken und die Adventslieder eine heilige Sehnsucht im Herzen wach. Sie beginnt nämlich jetzt zu schildern, wie die verschiedenen Adventsbräuche, vor allem der katholischen Liturgie, zur Vorbereitung auf das Weihnachtsfest helfen. Da wären also zunächst die Rorateglocken, die sogenannten Rorate-Messen, Rorate, tauet Himmel den Gerechten, der Anfang dieses sogenannten Introitus, also des Eingangsgesanges der Liturgie vom 4. Adventssonntag, den wir ja gerade gefeiert haben. Rorate tauet Himmel. Nach diesem Eingangsvers hat man Messen benannt, die man in der Morgenfrühe feiert, in den Adventstagen, bis zum 17. Dezember. Das ist der Tag, an dem die sogenannten O-Antiphonen beginnen, die wir ja in diesen Tagen hören, also die Kehrverse, die zum Magnificat in der Vesper gesungen werden und die alle mit dem lateinischen O kommen, anfangen und es wird Christus gerufen, herbeigerufen, angerufen, der an jedem dieser 7 Tage bis zum Weihnachtsfest mit einem Kennzeichen, man möchte sagen mit einer Eigenschaft aus dem Alten Testament angerufen wird, sodass diese verschiedenen Verse, die in der Magnificat-Antiphon gesungen werden, die Sehnsucht auf das Kommen Christi steigern. Und Edith Stein kommentiert, wem der unerschöpfliche Born der heiligen Liturgie erschlossen ist, bei dem pocht Tag um Tag der große Prophet der Menschwerdung mit seinen Mahnworten und Verheißungen an. Gemeint ist der Prophet Jesaja, der in diesen Adventstagen in der Liturgie der Kirche ausführlich gelesen wird. Sie kennt also nicht nur, sondern weiß auch zu nutzen, was die Liturgie in den Adventstagen dem Gläubigen zur Vorbereitung zur Verfügung stellt und führt immer wieder den Menschen darauf hin, den Gläubigen diese Schätze der Liturgie auszuschöpfen und in seiner Vorbereitung auf Weihnachten sich helfen zu lassen von der Liturgie der Kirche, um hinzufinden zum Geheimnis der Krippe. Also die O-Antiphonen, O-Weisheit, O-Adonai, das ist also ein hebräischer Herrentitel, Gottestitel, O Radix Jesse, also die Wurzel Jesse, Schlüssel Davids, O Oriens Aufgang, du König der Völker und schließlich die letzte Antiphon am 23. Dezember, O Emmanuel. Immer sehnsüchtiger und inbrünstiger ruft die Kirche den Messias, komm, um uns zu befreien. Und immer verheißungsvoller klingt es, am letzten Adventssonntag etwa, komm, es ist alles vorbereitet. Und schließlich das Heute. Heute sollt ihr wissen, dass der Herr kommt und morgen werdet ihr schauen seine Herrlichkeit. Und sie schreibt weiter, ja, wenn am Abend, gemeint ist dann der Heilige Abend, wenn die ganzen O-Antiphonen gesungen sind und unmittelbar das Weihnachtsfest bevorsteht, wenn am Abend die Lichterbäume brennen, man möchte sagen, hoffentlich brennen nicht die Bäume, sondern nur die Kerzen, aber sie sagt, wenn am Abend die Lichterbäume brennen und die Gaben getauscht werden, da drängt die unerfüllte Sehnsucht immer noch hinaus nach einem anderen Lichtglanz, bis die Glocken zur Christmette läuten und das Wunder der heiligen Nacht sich auf unseren Altären erneuert. Das Heute nämlich der seligen Erfüllung der Menschwerdung. Denn alles das, was uns an Brauchtum und an auch familiären Gepflogenheiten vertraut ist, das alles ist ja nicht das Weihnachtsfest, das ist ja nur die äußere Form, gewissermaßen die Verpackung des Inhaltes. Wenn man aber den Inhalt weglässt und gar nicht durchdringt bis zur Menschwerdung Gottes und nur die Verpackung feiert anstelle des Inhaltes, dann ist das zu wenig und man braucht sich nicht zu wundern, wenn man leer und doch irgendwie erschöpft auch von diesem Fest zurückgelassen wird. Edith Stein beschreibt in einem weiteren Abschnitt die Gefolgschaft des menschgewordenen Gottessohnes. Und sie beginnt: Der Stern von Bethlehem ist ein Stern in dunkler Nacht auch heute noch. Das klingt sehr modern. Sie schildert aber zunächst nicht die irdischen Lebensumstände mit allen Problemen, die es auch zu ihrer Zeit gegeben hat, 1931, sondern zunächst bezieht sie sich wieder auf die Liturgie, aber auf jetzt nicht mehr diejenige des Advents, sondern auf diejenige der Weihnachtsoktav. Die Weihnachtswoche nämlich ist geprägt durch Heiligengedenken, die dem Weihnachtsfest und dem Weihnachtsgeheimnis ein ganz eigenes Gepräge geben. Da wäre zunächst Stephanus, der erste Märtyrer der Kirchengeschichte, am 26. Das Fest der unschuldigen Kinder am 28., also die Säuglinge von Bethlehem und Juda, die von Herodes hingerichtet wurden, weil er dem Christuskind nachgestellt hat. Und schließlich auch noch Johannes der Evangelist, der am 27. Dezember gefeiert wird. Sie beschreibt also zunächst, wie dieser Stern in dunkler Nacht schon abgebildet wird, gewissermaßen, oder die dunkle Seite dieses Sterns durch die unschuldigen Kinder und den Märtyrer Stephanus. Wo ist nun der Friede auf Erden, könnte man fragen. Und Edith Stein präzisiert, der Friede auf Erden gilt denen, die guten Willens sind, aber nicht alle sind guten Willens, stellt sie fest. Damals wie heute, kann man sagen. Nicht nur das damals zur Zeit Edith Steins, sondern auch schon zur Zeit vor 2000 Jahren in Bethlehem. Das Geheimnis der Bosheit, wie die Theologie das nennt, war auch damals schon, oder man kann sagen seit dem Sündenfall, sehr lebendig. Denn diejenigen, die ihn aufnahmen, denen brachte er das Licht und den Frieden. Den Frieden mit dem Vater im Himmel und den Frieden mit allen, die gleich ihnen Kinder Gottes sind. Auch den inneren Herzensfrieden bringt Christus. Aber andererseits ist er auch der Stein des Anstoßes, wie wir im Evangelium immer wieder lesen. Und diejenigen, die ihn nicht annehmen wollen, werden nicht in diesen Frieden einbezogen, da sie sich ihm verweigern. Und die Folgen sind dann oft in der Welt zu sehen, wenn diejenigen, die sich vom Frieden Gottes nicht anstecken lassen wollen, diesen nicht annehmen wollen, dann ihren eigenen Unfrieden auch in der Welt ausbreiten. Denn wir müssen immer noch rechnen mit der Nacht der Sünde, die bestehen bleibt, trotz allem. Auch wenn das Kind in der Krippe da ist und dem Menschen gewissermaßen zuruft, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, wie es im Matthäusevangelium im 11. Kapitel heißt. Edith Stein schildert nun im Folgenden, dass es verschiedene Gruppen von Menschen gibt. Zum einen die, die diesem Zuruf und dieser Einladung des Christuskindes in der Krippe folgen, einerseits, andererseits aber solche, die das nicht tun. Zur ersten Gruppe gehören die armen Hirten und die heiligen drei Könige, die sich auf den Weg machten, beziehungsweise die Magier nach dem Matthäusevangelium, die lange Wege aus dem fernen Morgenland auf sich nehmen, um im Glauben schon zu folgen, wohin der Stern sie führt. Sie kommen zum Christuskind, aber es kommen eben nicht alle, die Weisen, die Könige der Welt im Allgemeinen kommen nicht. Und sie schreibt weiter, diese Hände, das sind die Hände des Christuskindes, die sich nach denen ausstrecken, die zu ihm kommen, diese Hände geben und fordern zugleich. Ihr Weisen, legt eure Weisheit nieder und werdet einfältig wie die Kinder. Ihr Könige, gebt eure Kronen und eure Schätze und beugt euch in Demut vor dem König der Könige. Nehmt ohne Zögern Mühen und Leiden und Beschwerden auf euch, die sein Dienst einfordert. Ihr Kinder, die ihr noch nichts freiwillig geben könnt, damit sind die unschuldigen Kinder gemeint, die von Herodes ermordet wurden, euch nehmen die Henkersknechte euer zartes Leben, ehe es noch recht begonnen hat. Es kann nicht besser angewendet werden, als aufgeopfert zu werden für den Herrn des Lebens. Christus also, so meint Edith Stein, ist in diesem Moment schon derjenige, also als kleines Kind, als Säugling in der Krippe, der zu jeder dieser Gruppen sagt, folge mir. So wie er das auch später zu dem Jünger sagte, den er liebte, damit ist Johannes gemeint, der am 27. Dezember, also auch in der Weihnachtsoktav, seinen liturgischen Gedenktag hat. Also auch er hat gewissermaßen aufgrund dieses liturgischen Datums den direkten Zugang zur Krippe. Dazu muss man erläutern, das ist was ganz Eigenes bei Edith Stein, dass sie diesen Aspekt sehr stark macht, dass sie nicht streng historisch, chronologisch vorgeht und sagt, Christus war ja schon über 30 Jahre alt, als er sich die Jünger gesucht hat und die Berufung der ersten Apostel, also auch Jakobus und Johannes, findet ja überhaupt erst im Erwachsenenalter Christi statt, also hat gewissermaßen Johannes keinen Platz an der Krippe, wie auch 30 Jahre vorher, der vielleicht in der biologischen Abfolge noch gar nicht geboren war zu der Zeit, möglicherweise. Wie kann das sein? Aber Edith Stein denkt anders. Sie denkt nicht streng historisch-chronologisch, sondern sie denkt liturgisch. Wenn die Kirche in der liturgischen Ordnung den Namenstag des Evangelisten Johannes in der Weihnachtsoktav feiert, dann ist Johannes dadurch dem Weihnachtsgeheimnis sehr nahe und wird gewissermaßen an die Krippe gestellt. Und von daher interpretiert sie, dass Johannes gewissermaßen schon an der Krippe auftaucht, ebenso auch Stephanus, für den das Gleiche gilt. Er hat seinen Gedenktag am 26. Dezember, also am zweiten Weihnachtstag, und ist historisch überhaupt erst in der Zeit der Kirche, also nach Pfingsten, anzutreffen. Wir lesen von ihm in der Apostelgeschichte. Und er war nicht mal persönlicher Augenzeuge des irdischen Jesus, aber trotzdem wird er hier an die Krippe gerückt, als wäre er direkt da, weil er seinen Gedenktag hat. Stephanus nun ist jemand, der gegen die Finsternis, gegen die Verblendung des Unglaubens Zeugnis ablegt für Christus, für den Geist der Liebe, der die Sünde bekämpft, aber den Sünder liebt und noch im Tod für den Mörder vor Gott eintritt, so wie Christus am Kreuz dasselbe auch getan hat. Dasselbe tut Stephanus, wie wir in der Apostelgeschichte lesen, an der Stelle, an der vom Tod des Stephanus, der Steinigung des Stephanus die Rede ist. Edith Stein führt aus, Lichtgestalten sind es, die um die Krippe knien, die zarten, unschuldigen Kinder, die treuherzigen Hirten, die demütigen Könige, Stephanus, der begeisterte Jünger und der Lieblingsapostel Johannes. Sie alle, die dem Ruf des Herrn folgten. Ihnen gegenüber steht die Nacht der unbegreiflichen Verhärtung und Verblendung. Die Schriftgelehrten zählt sie auf, dann Herodes und alle, die ihm widerstehen. Vor dem Kind in der Krippe, meint sie nämlich, scheiden sich die Geister. Und genau das ist der Punkt, auf den sie vor allen Dingen aufmerksam machen will am Ende dieses zweiten Kapitels. Es scheiden sich nicht nur die Geister im Sinne des rein Denkerischen, dass jemand sagt, das ist meine Privatmeinung, ich sehe das anders, sondern das hat Folgen, wer anders entscheidet, als sich auf die Seite Christi zu stellen. Der muss wissen, dass die Entscheidung zwischen Licht und Finsternis sich vollzieht. Und wer nicht auf die Seite des Lichtes sich stellt, also auf die Seite Christi, der stellt sich damit, vielleicht ohne das genau zu wissen, aber doch sehr deutlich auf die Seite der Finsternis. Und sie mahnt dazu, sich für das Licht zu entscheiden. In einem dritten Teil nun wird sie alles dies einordnen in die Gesamtheit des mystischen Leibes Christi, zu dem wir als Kirche gehören. Denn sie schreibt, wohin es uns auf dieser Erde führen will, das wissen wir nicht und sollen wir nicht vor der Zeit fragen. Nur das wissen wir, dass denen, die den Herrn lieben, alle Dinge zum Guten gereichen. So heißt es übrigens schon im 8. Kapitel des Römerbriefes. Gott, schreibt sie weiter, ward ein Menschenkind, damit die Menschenkinder Gotteskinder werden könnten. Einer von uns hatte das Band der Gotteskindschaft zerrissen, einer von uns musste es wieder knüpfen und die Sühne zahlen. Man fragt sich nun, wie das möglich ist. Warum kann ein Sünder alle anderen mit in die Sünde reißen und warum kann ein Einzelner alle anderen mit erlösen? Und sie meint, das ist das Wunderbare am Menschengeschlecht, dass wir alle eins sind. Wäre es anders, stünden wir als selbstständige und getrennte Einzelwesen frei und unabhängig nebeneinander, dann hätte der Fall des einen nicht den Fall aller nach sich ziehen können. Entsprechend hätte auch die Erlösung nicht alle erreichen können. Es wäre keine Rechtfertigung möglich gewesen. Nun ist es aber anders. Wir sind ein einziger Leib in Christus. Er ist unser Haupt und wir seine Glieder, wie man bei Paulus mehrfach lesen kann. Das ist der Anfang des ewigen Lebens in uns, auch wenn wir im Moment noch im Licht des oder im dunklen Licht, müsste man sagen, paradox formuliert, des Glaubens leben. Aber das ist der Anfang, dass Christus in uns, die wir alle in einem mystischen Leib leben, den Anfang der Erlösung gesetzt hat und wir im Laufe unseres Lebens hineinwachsen sollen, diese Erlösung anzunehmen und gemeinsam in einem mystischen Leib für alle, die sich dem Licht zuwenden, die Erlösung weiterzugeben. Maria nun, die bei der Verkündigung ihr Ja-Wort sprach, ist die Erste, die sich darauf eingelassen hat. Und Edith Stein schreibt, da begann das Gottesreich auf Erden und sie, Maria, war seine erste Bürgerin. Das Gottesreich stellt sich aber anders dar, als es zu damaliger Zeit vom Judentum erwartet wurde. Edith Stein schreibt, es ist anders geworden, als man sich nach Psalmen und Propheten die Herrschaft des Gottkönigs gedacht hatte. Die politischen Verhältnisse bleiben nämlich die gleichen, sie schildert das dann. Und man hat sich offensichtlich getäuscht in der Meinung, dass das Gottesreich, wenn es anbricht, irdische politische Verhältnisse verändern müsste. Stattdessen, schreibt Edith Stein, ist es so, unsichtbar trug jeder, der dem Herrn angehörte, sein Himmelreich in sich. Seine irdische Bürde wurde ihm nicht abgenommen, ja sogar noch manche andere dazugelegt. Aber was er in sich hatte, war eine beschwingte Kraft, die das Joch sanft machte und die Last leicht. Das ist wiederum ein Zitat aus dem Matthäusevangelium. Und Edith Stein fährt fort zu erläutern, dass dies auch heute noch bei jedem Gotteskind so ist, dass die Last, die Christus dem Menschen zumutet, leicht werden kann, wenn er sich auf die Kraft Christi einlässt. Und dass genau dieses in der heiligen Nacht empfangen werden soll. Wer es in sich trägt, schreibt sie weiter, also dieses Verständnis des Glaubens, der versteht es, wenn davon gesprochen wird. Für die anderen aber ist alles, was man darüber sagen kann, ein unverständliches Stammeln. Also das heißt, man muss die Glaubenserfahrung haben, um diesen Zusammenhang verstehen zu können. Wer nicht im Glauben steht, wird, wie man so im Sprichwort sagt, wie der Ochs vorm Berge davor stehen und nicht verstehen, wovon die Rede ist. Das ist das erste Geheimnis, was wir vom Weihnachtsgeheimnis lernen sollen. Also eins zu sein in Gott. Aber ein zweites folgt daraus, schreibt Edith Stein, dass wir nämlich auch untereinander ein göttliches Leben teilen. Nicht nur der Einzelne mit Gott, sondern auch die Christen untereinander. Deswegen ist die Menschenliebe das Maß unserer Gottesliebe. Und sie führt aus, die natürliche Liebe gilt diesem und jenem, der uns durch die Bande des Blutes verbunden oder durch Verwandtschaft des Charakters oder gemeinsame Interessen nahesteht. Die anderen sind Fremde, die einem nichts angehen, einem eventuell sogar durch ihr Wesen widerwärtig sind, sodass man sie sich möglichst weit vom Leibe hält. Für den Christen gibt es keinen fremden Menschen. Der ist jeweils der Nächste, den wir vor uns haben und der eben unser am meisten bedarf. Gleichgültig, ob er verwandt ist oder nicht, ob wir ihn mögen oder nicht, ob er der Hilfe moralisch würdig ist oder nicht. Die natürliche Liebe, schreibt sie ein Stück weiter, die natürliche Liebe geht darauf aus, den geliebten Menschen für sich zu haben und möglichst ungeteilt zu besitzen. Christus ist gekommen, um die verlorene Menschheit für den Vater zurückzugewinnen. Und wer mit seiner Liebe liebt, der will die Menschen für Gott und nicht für sich. Das ist freilich zugleich der sicherste Weg, um sie auf ewig zu besitzen. Denn wenn wir einen Menschen in Gott geborgen haben, dann sind wir ja mit ihm in Gott eins. Während die Sucht zu erobern oft, ja wohl früher oder später immer, zum Verlust führt. Es gilt für die fremde Seele wie für die eigene und für jedes äußere Gut. Wer ängstlich darauf aus ist, zu gewinnen und zu bewahren, der verliert. Wer an Gott hingibt, der gewinnt. So Edith Stein zu diesem zweiten Punkt, dass auch die Christen untereinander in einer engen Verbindung stehen und das ausstrahlen soll in der Menschenliebe, die nicht mehr auf die Person guckt, sondern sich jedes Menschen annimmt, der ihm auf den Weg gestellt wird. Und manchmal auch in den Weg, möchte man ergänzen. Und schließlich noch ein dritter Aspekt der Gotteskindschaft, nämlich, dass wir erkennen können, dass jemand in Christus ist, wenn er seine Gebote hält, wie es im Johannesevangelium heißt. Dass es also darum geht, Gottes Willen zu tun, alle eigenen Sorgen in Gottes Hand zu legen und dadurch die Freiheit und Fröhlichkeit des Gotteskindes zu gewinnen. Dass man auch durchaus sich wie die Vögel des Himmels und die Lilien des Feldes abwenden soll von allzu selbstbezogener Sorge und sich nur um sich selbst zu kümmern und um die eigenen Bedürfnisse und Sorgen. Wenn man allerdings davon loslässt und die Freiheit gewinnt, sich nicht um die eigenen Belange ständig sorgen zu müssen, dann soll man sich nicht täuschen, dass man vom Vater im Himmel erwartet, dass er ihm jederzeit für das Einkommen und die Lebensverhältnisse sorgen werde, die man für wünschenswert hält. Dann könnte man sich schwer verrechnet haben, meint Edith Stein. Vielmehr darf man solche Bedingungen nicht in den Vertrag mit dem Himmel hineinschreiben. Nur dann wird das Gottvertrauen unerschüttert standhalten, wenn es die Bereitschaft einschließt, alles und jedes aus der Hand des Vaters entgegenzunehmen. Und tut man das, resümiert sie, so kann man unbelastet durch die Zukunft in der Gegenwart leben. Man soll sich also auf den Willen Gottes einlassen, der die einzige Sorge des Menschen bleiben soll. Alle anderen Sorgen nimmt dann Gott auf sich. So steht jeder von uns auf des Messers Schneide zwischen dem Nichts und der Fülle des göttlichen Lebens. Und früher oder später wird uns das auch subjektiv fühlbar, sagt Edith Stein. Denn nicht die ganze Zeit über hat man auch die fühlbare Erfahrung der Nähe Gottes, wie das am Anfang des geistlichen Lebens ist. Im Gegenteil, der Christ muss das ganze Christusleben durchleben. Nicht nur die Kindheit, in der man gewissermaßen umseucht und, wenn man so will, auch verwöhnt wird. Sondern der Mensch muss das, und speziell der Christ, muss das ganze Christusleben durchleben, auch die dunkle Nacht der Seele, die für das Kreuzesgeheimnis steht. Denn Christi Leiden und Tod setzt sich fort in seinem mystischen Leib und in jedem seiner Glieder. Jeder Christ wird in der einen oder anderen Weise auch an Gethsemane und Golgotha Anteil erhalten. Aber wenn man sich auf das Licht Christi einlässt, auch in diesen Erfahrungen, wird der Christusverbundene auch in der dunklen Nacht der subjektiven Gottferne und Gottverlassenheit unerschüttert ausharren. Und Edith Stein vermerkt, vielleicht setzt die göttliche Heilsökonomie seine Qual ein, um einen objektiv Gefesselten zu befreien. Wir können also am Heil des anderen Menschen mitwirken, wenn wir das, was schwer ist im eigenen Leben, auf uns nehmen und annehmen aus Gottes Hand für einen anderen Menschen, der dadurch möglicherweise durch das Wirken Gottes und seine Gnade zum Glauben finden kann. Wie kann man das alles umsetzen, diese Punkte, von denen Edith Stein gesprochen hat in ihrem Vortrag? So gibt sie schließlich noch einige Heilsmittel an die Hand, die die Kirche bereithält, um dem Menschen den Zugang zu vermitteln, wie das genau und konkret umzusetzen ist. Und die möchte ich jetzt zum Abschluss noch kurz nennen. Sie sagt nämlich in ihrem letzten Kapitel, es gibt solche Mittel und so starke Mittel, dass das Abirren bei aller prinzipiellen Möglichkeit des sich noch Verirrens und Wegirrens von Gott, dass das Abirren bei aller prinzipiellen Möglichkeit tatsächlich unendlich unwahrscheinlich wird. Wenn man sich also an die Heilsmittel der Kirche hält, will Edith Stein sagen, ist es unendlich unwahrscheinlich, dass man sich noch so weit verirrt, dass man vom Weg des Glaubens nochmal abkommt. Gott kennt nämlich unsere Natur, meint sie, er rechnet mit ihr und hat darum alles mitgebracht, was uns helfen kann, ans Ziel zu gelangen. Das göttliche Kind wird als Lehrer beschrieben und das ganze Menschenleben wird durch diesen Lehrer Christus mit göttlichem Leben durchdrungen. Dazu genügt es aber nicht, schreibt Edith Stein, einmal im Jahr vor der Krippe zu knien und sich von dem Zauber der heiligen Nacht gefangen nehmen zu lassen. Das wäre gewissermaßen zu wenig, wenn man es dabei bewenden lassen wollte. Sondern, schreibt sie, dazu muss man das ganze Leben lang im täglichen Verkehr mit Gott stehen, auf die Worte hören, die er gesprochen hat und die uns überliefert sind, und diese Worte befolgen. Vor allen Dingen beten, das ist der erste Punkt, wie das konkret umzusetzen ist, dass man also immer im Gebet bleibt und darauf vertraut, dass man den göttlichen Willen auch da nicht verfehlt. Man muss das regelrecht betonen, auch da nicht verfehlt, wo er keine subjektive Gewissheit mehr hat. Wenn man also in diese Situation der dunklen Nacht kommt und sich nach menschlichem Ermessen nicht mehr auskennt in seinem Leben und mit Gott gewissermaßen schon gar nicht, dass man auch dann die dunkle zwar, aber doch Gewissheit hat, dass Gott den Menschen auch durch diese Dunkelheit führt, selbst dann, wenn man es nicht spürt, aber dass das möglich ist, wenn der Mensch nur im Gebet bleibt, auch in diesen Phasen der inneren Dunkelheit des Glaubens. Und ferner ein weiteres: Christus hat uns seinen Geist gesandt, der uns alle Wahrheit lehrt. Er hat seine Kirche begründet, die von seinem Geist geleitet wird, und hat in ihr seine Stellvertreter eingesetzt, durch deren Mund sein Geist in Menschenworten zu uns spricht. Er hat in ihr die Gläubigen zur Gemeinschaft verbunden und will, dass einer für den anderen einsteht. So sind wir nicht allein gelassen. Und wo das Vertrauen auf die eigene Einsicht und selbst auf das eigene Gebet versagt, da hilft die Kraft des Gehorsams und die Kraft der Fürbitte. Das sind also Aspekte, die Edith Stein immer wieder stark macht. Die Gemeinschaft der Glaubenden, die Kirche und die Mittel des geistlichen Lebens. Denn, so schreibt sie weiter, wie der irdische Leib des täglichen Brotes bedarf, so verlangt auch der göttliche Leib in uns nach dauernder Ernährung, nämlich das tägliche Brot, in dem gewissermaßen in der Eucharistie sich täglich das Weihnachtsgeheimnis vollzieht. Und sie rät dazu, nach Möglichkeit täglich die heilige Messe mitzufeiern. Sie ist sich aber bewusst, dass das schwierig ist. Sie schreibt, praktisch bedeutet es für die meisten, wenn sie es neu beginnen, eine Umstellung des gesamten äußeren und inneren Lebens. Aber das soll es ja gerade. Sie führt dann aus, dass wir in unserem Leben Raum schaffen sollen für das eucharistische Leben, da man ja für alles Mögliche Zeit hat. Und sie schildert das recht anschaulich, wofür man im Allgemeinen Zeit hat, für alle möglichen Zerstreuungen. Und da sollte es wirklich nicht möglich sein, schreibt sie, eine Morgenstunde herauszusparen, in der man sich nicht zerstreut, sondern sammelt, in der man sich nicht verbraucht, sondern Kraft gewinnt, um den ganzen Tag davon zu bestreiten. Und sie schildert weiter, dass dann auch, wenn man sich darauf einlässt und diese Zeit aufbringt, man zunehmend davon geprägt wird, von der Eucharistie, vom Umgang mit Christus in der Eucharistie. Denn mit wem man täglich umgeht, dessen Urteil kann man sich nicht entziehen, meint sie. Man wird immer feinfühliger für das, was ihm gefällt und missfällt. Man wächst in der Selbsterkenntnis, man wird demütig und geduldig, sagt sie, zunächst mit sich selbst, aber dann auch mit den anderen, wenn man merkt, dass das gar nicht so einfach ist, zu wachsen im geistlichen Leben. So besagt Gotteskindschaft Kleinwerden, sagt sie. Es besagt aber zugleich Großwerden, denn man wächst in die Weite des Christuslebens hinein. Und man wird anfangen, sich für die Angelegenheiten des Herrn zu interessieren, statt nur mit seinen eigenen Interessen ins Gebet zu kommen. Und schließlich nennt sie noch den Kreislauf des Kirchenjahres, in dem man die Heilsgeschichte immer wieder feiernd bedenkt und an sich erlebt und gewissermaßen mit der Kirche mitvollzieht. Dazu gehört natürlich auch die Opferhandlung selbst in der Eucharistiefeier, die einen zunehmend prägt. Denn die Mysterien des Christentums sind ein unteilbares Ganzes. Der Weg führt von Bethlehem unaufhaltsam nach Golgotha, von der Krippe zum Kreuz. Und das wollte Edith Stein damals ihren Hörern und uns heute mitgeben, dass wir im Kampf zwischen Licht und Finsternis, in dem wir als Christen stehen und der sich schon an der Krippe zeigte, mit der Liturgie der Kirche und im Gebet im ganzen liturgischen Jahr bis nach Golgotha und in die Auferstehung gehen. Denn, und damit schließt sie, auf den Lichtglanz, der von der Krippe ausgeht, fällt der Schatten des Kreuzes. Wir nun sind eingeladen, mit Edith Stein und mit der Kirche diesen Weg durch die Enden der Adventszeit, durch das Weihnachtsfest und die Weihnachtszeit zu gehen und die eine oder andere Anregung aufzunehmen. Wir können nun nach der Musikpause miteinander ins Gespräch kommen über das, was uns heute weiterhilft, Weihnachten gut und christlich zu feiern. Dankeschön.
Ein herzliches Dankeschön auch Ihnen, Frau Dr. Vicky Ranf, uns zugeschaltet aus Trier. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Sendung anrufen möchten, vielleicht haben Sie noch Nachfragen oder es gibt etwas, was Sie besonders berührt hat an dem, was Frau Dr. Ranf gesagt hat, was sie angesprochen hat, das können Sie uns auch gerne mitteilen. 089 517 008 008 ist die Hörernummer zu dieser Sendung. Edith Stein, das Weihnachtsgeheimnis. 089 517 008 008. Edith Stein, das Weihnachtsgeheimnis, das ist unser Thema in dieser Spiritualitätssendung. Unser Gast in dieser Sendung ist Frau Dr. Vicky Ranf aus Trier, Hochschuldozentin am Institut für Cosanusforschung der Theologischen Fakultät und der Universität Trier. Herzlichen Dank für Ihre Gedanken, dass Sie uns zusammengefasst haben, was Edith Stein uns zum Weihnachtsgeheimnis hinterlassen hat. Dann begrüße ich Frau Konrad, die uns aus Bad Breisig anruft. Guten Tag, Frau Konrad.
Ja, guten Tag.
Guten Tag.
Ich habe jetzt mal eine ganz schlichte Frage. Und zwar, es wird ja Fest der unschuldigen Kinder am 28.12. gefeiert. Warum wird dann am 26. das Fest der Waisen gefeiert, am 6. Januar? Weil die haben Jesus doch noch an der Krippe besucht, also die können... kann Maria und Josef ja nicht am 28. schon weg gewesen sein.
Mhm. Ja.
Also noch eins.
Ja,
ja, meine Tante war Ordensfrau und die hat uns mal erzählt, dass als Jesus geboren wurde, das Sternzeichen der Fische am Himmel war.
Mhm. Also, Fragen zur liturgischen Ordnung. Die Liturgie der Kirche geht nicht strikt nach historischem Ablauf vor, im Sinne von, wie Sie es gerade geschildert haben, der Kindermord von Bethlehem kann ja nicht passiert sein, bevor nicht die Sterndeuter an der Krippe waren. Wie kann das sein? Die Liturgie der Kirche fügt häufig Feste so in den Kalender ein, dass sie zum Beispiel ein Kirchweihfest benennen, das an einem bestimmten Tag stattgefunden hat, und man behält diesen Tag der Kirchweihe dann für das liturgische Gedenken eines bestimmten Patrons etwa oder heilsgeschichtlichen Ereignisses als liturgischen Gedenktag bei. Man darf also nicht strikt chronologisch denken in der Abfolge der liturgischen Gedenktage. Das sind zwei verschiedene Ordnungen, die man nicht miteinander verwechseln darf. Das hat also nicht unbedingt in jedem Fall miteinander zu tun.
Ich meine, kann das sein, dass dieses Fest eben der unschuldigen Kinder, auch Stephanus wird ja dann ziemlich unmittelbar danach Weihnachts, nach dem Hochfest von Weihnachten gefeiert. Da ist es ja, glaube ich, schon so, dass man das, dass die Kirche das auch bewusst so getan hat, dass man eben das nebeneinander gestellt hat. Auf der einen Seite diese Geburt und auf der anderen Seite aber auch eben das, was schon die Nachfolge bedeutet dieses Kindes.
Ganz genau. Die Kirche sagt auch sehr bewusst, und Edith Stein übrigens vermerkt das in einem anderen Text auch mal, dass die Kirche sehr bewusst nach der Seligkeit des Weihnachtsfestes und dessen, was manchmal auch zur Sentimentalität verleitet, sehr bald die herben Töne des Stephanusfestes und des Gedenktages der unschuldigen Kinder stellt, damit man sich eben nicht in dieser sentimentalen Weise auf das Weihnachtsfest einlässt, sondern das ganze Heilsgeheimnis auch da im Blick behält. Das glaube ich auch, dass das sehr bewusst von der Kirche so eingefügt worden ist. Übrigens war noch die zweite Frage offen zum Sternzeichen der Fische. Das hängt meines Wissens mit einer astronomischen Eigenart zusammen. Normalerweise sagen wir ja, um die Jahreszeit ist das Sternzeichen Steinbock. Aber offensichtlich hat es da astronomische Verwechslungen gegeben, sodass wir eigentlich die Sternzeichen, Sternbilder, wie wir sie heute kennen in Astronomie und Astrologie, von der Benennung her gewissermaßen verrutscht sind und eigentlich von der astronomischen Ordnung her in der Tat zur Zeit der Wintersonnenwende wohl das Zeichen der Fische anzusetzen wäre. Im Detail bin ich da nicht bewandert genug, weil das eine astronomische Spezialfrage ist, aber es gibt immer wieder mal Interpreten, die aus diesem Sachverhalt etwas herauslesen wollen als Interpretament für die Theologie. Aber das muss ich doch sehr einklammern, weil das doch zwei sehr verschiedene Dinge sind. Mhm. Also das mal mit Fragezeichen, sowohl vom astronomischen her als auch von der Bedeutung her für das Weihnachtsgeheimnis vom Inhalt.
Mhm. Genau. Astronomie und Astrologie sind ja auch nochmal zwei verschiedene Sachen und haben auch nochmal unterschiedliche Bedeutungen. Da wollen wir jetzt, müssen wir gar nicht näher drauf eingehen, aber vielleicht doch noch dazu die Frage, ist es ja auch gar nicht so, dass unbedingt die Geburt jetzt unbedingt im Dezember anzusetzen gewesen wäre, oder?
Das kommt noch dazu, dass wir das historische Datum der Geburt Jesu ja gar nicht wissen. Der 25. Dezember ist ein bei den Römern gefeierter heidnischer Sonnenwendritus, also des sogenannten Sol Invictus, des unbesiegbaren Christus, natürlich nicht Christus, der unbesiegbaren Sonne. Also man könnte sagen, ein quasi religiös gefasster Termin der Wintersonnenwende. Und christlich hat man gesagt, die wahre Sonne, die jetzt neu aufgeht und wieder uns entgegenkommt, ist Christus und nicht irgendein heidnischer Sonnengott. Und deswegen hat man in der frühen Kirche gesagt, wir nehmen dieses Datum, um auszudrücken, die wahre Sonne ist Christus.
Die wahre Sonne ist Christus, das könnte man auch schön als Schlussgedanken stehen lassen zu diesem Thema. Edith Stein, das Weihnachtsgeheimnis. Das ist ein Text, den man sich persönlich auch mal ruhig vornehmen kann. Der ist im Internet zu finden, auf den Seiten, aus der Seiten vom Edith Stein Archiv im Internet. Wenn da jemand nochmal nachlesen möchte, das lohnt sich sicher. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Frau Dr. Ranf, dass Sie uns diesen schönen Text so kurz vor Weihnachten noch mitgegeben haben zur Betrachtung. Vielen herzlichen Dank.
Ja, ich danke auch.
Ich danke unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören an dieser Sendung und wünsche Ihnen allen noch eine gesegnete restliche Adventszeit. Noch die Nummer von unserem CD-Dienst für diese Sendung, falls Sie sie nachbestellen möchten, 08328 921 120. Noch einmal 08328 921 120. Oder Sie hören auf der Internetseite im Podcast die den Sendungsmitschnitt an unter www.horeb.org und dann Podcast Sendereihe Spiritualität ist der zu finden. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ihnen alles Gute.